ich habe erstmal einen Witz mitgebracht, weil ich habe gedacht, Gottesdienst ohne Humor ist einfach auch schade. Also kommt der Personalchef und so nach dem Gespräch sagt er, Sie fangen am Montag an, bezahlt wird nach Leistung, sagt der Bewerber. Tut mir leid, davon kann ich nicht leben. Ja. Ja, ihr kennt so diese Leistungsgesellschaft, die wir hier so haben, oder? Alles definiert sich quasi über einen Job. Und ich habe gedacht, ich bringe mal so drei Facts aus der Bibel, die haben ein bisschen was miteinander zu tun, aber eigentlich ist nur so, wie Gott über Arbeit denkt oder was es so praktisch in unserem Alltag dann so für Auswirkungen hat. Und einer davon ist auf jeden Fall, dass es nicht darum geht, dass du dich über deine Leistung definierst. Ja? Schon witzig, wenn wir uns begrüßen. Hi, wer bist du? Ja, ich bin der Marius. Was machst du? Kennt ihr diese Schubladen, die dann so aufgehen? Stell mal vor, ich sage, ja, ich bin der die Kloake reinigt. Bei der Stadtwerke. Ich bin da so Tiefseetaucher in dem Shit-Tunnel. Ja, cool, gehen wir mal zusammen essen nach der Arbeit oder in der Mittagspause. Ja. Nee, lieber nicht. Oder wenn du sagst, so geht's manchen dann. Und was machst du? Ich bin Mutter. Aha. Und sonst, genau. Ja, es gibt doch auch Kitas. Plätze sind voll. Aha. Mhm. Und so haben wir ein bisschen in unserem Kopf ganz komische Strukturen manchmal, um Leute einzuordnen, wo sie eigentlich gar nicht hingehören. Gott hat ein anderes Ordnungssystem. Der hat eigentlich nur eine Kategorie, nämlich dich liebe ich. Yes. Ist crazy, oder? Da haben wir also als Deutsche ein bisschen viel zu lernen, auch als Partner. Gell? Sind noch ein paar Schwaben da? Da müssen wir eine besondere Session nachher machen. Jetzt, was macht denn Gott überhaupt mit uns? In der Bibel gibt es so eine coole Stelle, die habe ich euch mitgebracht, weil ich gedacht habe, die ist so super. Da sagt Jesus selbst zu seinen Jüngern, die Ernte ist groß, doch es sind nur wenige Arbeiter da. Bittet deshalb den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter auf sein Erntefeld schickt. Also Gott sieht die Welt und sieht ein riesen Erntefeld. Und die Christen unter uns, die würden jetzt denken, ja, Missionsfeld. Steht aber nicht. Ne? Steht hier Erntefeld. Da kommt die nächste Schublade hier in Deutschland und vor allem unter uns Christen. Wir denken, Gott schickt uns nur raus, um Menschen von ihm zu erzählen. Macht er aber nicht hier. Er sagt, da draußen gibt es eine Ernte und ich stelle dich da rein zum Arbeiten. Das heißt, wenn Gott dich als Mutter zu Hause hinstellt, bei deinen Kindern, wer denkt, dass das Arbeit ist? Ich denke, das ist Arbeit, Leute. Das ist wahrscheinlich mehr Arbeit wie dein 40- bis 50-Stunden-Job, weil der geht 24/7. Der beinhaltet Taxifahrten, der beinhaltet Management- und Psychologiekurse, also ganz schön viel PA bist auch noch von dir selbst. Das heißt, wenn Gott hier über Erntefeld spricht, im weiten Sinne, ist es da, wo Gott dich hingestellt hat. By the way, übrigens auch zu missionieren. Aber das ist nur so ein Nebenjob, währenddem du im Erntefeld arbeitest. Deine Ernte ist im Alltag. Das, was Gott durch dein Leben bewirken will und einbringen will, ist da, wo er dich gepflanzt hat. Vielleicht gefällt es dir gar nicht, wo du bist. Irgendwie auch doof, gell? Diese Momente gibt es, kenne ich auch. Vielleicht hast du gar keine Lust, Mama jetzt zu sein, würdest lieber flüchten von zu Hause in irgendeinen schönen Job, im Büro, ein bisschen Ruhe haben. Und ja, Gott hat dich halt nun mal jetzt gerade mit Kindern gesegnet. By the way, gilt auch für Väter. Wie viele Väter drücken sich vorm Vatersein, indem sie Überstunden schieben und dann erst heimkommen, wenn die Kinder eigentlich schon im Bett sind? Ich möchte mal ein bisschen die Ernte aufzeigen. Stell dir mal vor, du als Mutter im Kindergarten. Lauter Mütter, gleiche Probleme, Windel voll und so. Und wie geht es? Oder du im Job, am Telefon. Kannst du mit der ganzen Welt telefonieren. und ein Licht sein am Band. Du kannst gute Arbeit abliefern, weil du schlussendlich für Gott arbeitest und nicht für deinen Chef. Du kannst Liebe zeigen. Sogar die Beamten können arbeiten eigentlich. Im Rathaus, so bei Gesprächen und so. Ja, bestimmt kriege ich nachher wieder so ein paar Shitstorm-Kommentare oder so. Ich liebe, genau wie Jesus, die Beamten genauso, weil da gibt es nur eine Kategorie. Ah, Beamte. Ich liebe dich. Verstanden? Ja, okay. Das müssen wir mal ein bisschen aufräumen, weil die arbeiten manchmal mehr, wie wir denken. Zum Beispiel habe ich da einen bei mir im Team, der Philipp. Den kennt ihr auch, so ein großer Kerl, der hier öfters mal bei Neu hier noch rumhirscht. Und der fasziniert mich, weil wir suchen gerade wieder in Offenburg eine neue Location. Ja, sind noch nicht so gesegnet wie ihr, dass ihr schon wisst, wohin es geht. Und der ist einfach so penetrant und kennt die ganzen Leute von der Stadt, weil er so Beamter ist. Ja? Und der geht denen nach. Und da, wo andere schon denken, beim ersten Mal nein, heißt es nein, denkt er, aber ich kenne da Kollegen vom Kollegen vom Kollegen. Der sagt bestimmt ja. Und bin gespannt. Wir haben da schon was im Ofen. Eigentlich einfach nur, weil so ein schöner Beamter wie der Philipp richtig ackert. Okay? Philipp, wenn du es hörst, fühl dich geliebt. So, und jetzt ist die Frage, was mache ich in dem Erntefeld? Arbeiten. Ja, aber wie? Das soll es heute ein bisschen mehr darum gehen, was ist denn nicht deine Arbeit an sich, sondern wie kannst du Arbeit denn tun? Es geht mehr um das Warum oder wie sich es anfühlt. Das nennt man dann auch Werte. Ja? Was ist wertvoll, währenddem du arbeitest? Und eins davon haben wir auch hier im ICF als Wert. Exzellenz. Stell dir mal vor, du bist eine exzellente Mutter, ein exzellenter Vater, ein exzellenter Arbeitnehmer, exzellenter Selbstständiger. Ein exzellenter, exzellenter, exzellenter. Alles Mögliche, was du da bist. Vielleicht bist du ein exzellenter Student. Vielleicht auch nicht. Ja? Und merkt ihr, wie schnell wir wieder im deutschen Denken sind? Oh, wie gut bin ich? Wie viel kann ich leisten? Das meint das Wort exzellent gar nicht. Exzellent heißt nicht perfekt. Es gibt einen Unterschied zwischen dem Besten zu geben, gleich Exzellenz, und nie genug zu sein in dem, was du tust. Perfektion. Ich habe es mal so aufgeschrieben. Exzellenz kommt, wenn deine Identität in Gott gereift ist. Perfektion kommt, wenn deine Performance deine Identität definiert. Also wenn du weißt, wer Jesus in dir ist und was er dir gegeben hat und was du kannst, dann kannst du da mit vollem Eifer reingehen, aber auch mit einer gewissen Genügsamkeit, weil er ja alles gegeben hat und es nicht aus dir produzieren muss und er bei dir ist. Und das ist Exzellenz. Das Beste geben, was du halt kannst. Ich freue mich über meine Kinder, wenn sie das Beste geben, was sie können, auch wenn es kein 1,0 ist. Einfach, ich rede mal so ein bisschen auch als Papa. Da können wir ganz schön viel kaputt machen, wenn wir von unseren Kindern Perfektion fordern. Wisst ihr, dass es da sogar auch schon eine Normalverteilung gibt? Ja? Die 1 steht da, die 6 steht da und eigentlich der Durchschnitt sollte so bei der 3,5 sein. Das heißt, wenn ein Kind besser wie eine 3,5 schreibt, im Normalfall, wenn das Schulsystem gut ist, dann ist es schon besser wie die Hälfte der Menschheit. Aber uns ist es immer noch sackschlecht, weil die Kurve ein bisschen weiter vorne sitzt wahrscheinlich. Aber versteht ihr, das ist so der Unterschied. Ich habe ja gedacht, ich bringe euch mal den Eisberg mit, den kennen viele von euch schon aus anderen Umtrieben. Können wir den mal kurz sehen? Ist der nicht drauf? Ach, das ist jetzt aber schade. Stellt euch mal den Eisberg vor. Machen wir kurz die Augen zu. Stellt euch mal den Eisberg vor. So ein Eisberg, der treibt da im offenen Meer. Und man sieht nur so die Spitze rausragen. Man sagt, es sind so 10-15% vom Volumen von dem Eisberg. Der Rest ist unter Wasser. Und jetzt ist es so, wir Menschen sind wie dieser Eisberg. Diese 10% ist das, was man sieht, ist deine Performance. Ja? Wo Leute drauf gucken und denken, ah ja, der ist so und so und das ist so und so. Den kann man also so und so lieb haben oder auch nicht. Ja? schlechtes Denken. Und unten drunter, alles was unter Wasser ist, ist deine Identität. Wer du wirklich bist, was du für Gefühle hast, wie stark du gegründet bist in Jesus oder in den Sachen, die so in deinem Leben sind. By the way, umso größer das unten wird, umso mehr taucht ja auch auf. Ne? Jetzt gibt es ein Problem bei uns Menschen, dass wir oft so stark über die Performance arbeiten, dass wir so ein riesen Eisberg über der Oberfläche sein wollen und unten so ein mickriger kleiner Wurm sind. Und wisst ihr, was dann passiert? Dann kippt der Eisberg um, deine Performance ist im Sack und deine schlechte Identität kommt hoch. Kennt ihr das? Ich kenne diese Situation auch von mir. Was wollte ich euch nur mal kurz sagen, wenn ihr jetzt an Arbeit denkt? Es geht vielleicht im ersten Moment deinem Chef um die Performance, oder? Dass halt Leistung auch rüberkommt. Aber wisst ihr, auf lange Sicht wird er dich befördern, wenn du gut mit den Mitarbeitern umgehst, wenn du treu bist, wenn du das kannst, was du versprichst, wenn du auch sagst, wenn was nicht geht, wenn du Kritik einstecken kannst, aber da draußen die Chance ergreifst, dich zu entwickeln. Das sind alles diese Soft Skills unten bei der Performance. Unten bei der Identität. Ja? Und das ist auf Dauer das, was dann eigentlich Erfolg bringt. So, das heißt, wir sind eine Kirche. Jetzt kommt der Eisberg, ja, danke dir. KI erstellt. Dann darf man den benutzen. Gell? Okay, kleinen Trick an Zeit. Wir sind eine Kirche, die eben aus Werten lebt. Warum? Weil wir möchten, dass es, so wie es sich Gott vorgestellt hat, hier auch auf der Erde passiert. Das heißt, wenn wir tatsächlich von Exzellenz sprechen, dann wollen wir nicht nur, hey, wir brauchen eine tolle, super coole Celebration, wo alles funktioniert, wie der Eisberg, sondern, dass da, wo du bist, du dein Bestes gibst. Wer weiß, wie schwierig das ist? Irgendwie jeder verlangt das Beste von dir. Alle wollen immer das Beste. Aber was ist, wenn das Beste deine Schwachheit ist, weil du doch gerade schwach bist? Wie gesagt, Jesus schaut dich an und sagt, ah, den liebe ich, die liebe ich, auch in ihrer Schwachheit. Aber ich möchte trotzdem mal reingehen, was Gott so ein bisschen sagt, persönlich sagt in seinem Wort. Könnt ihr euch ja viel erzählen. Gehen wir mal in 1. Korinther 10, da heißt, ob ihr nun esst oder trinkt oder was ihr auch tut, also arbeiten und solches, das tut alles zur Ehre Gottes oder zu Gottes Ehre. Schon ein krasser Anspruch. Aber auch mega schön. Ich darf alles, was ich mache, für Gott machen. Ich muss es gar nicht mal für mich machen oder für meinen Chef oder um mir was zu beweisen, damit meine Performance wieder größer wird wie meine Identität. Nee, ich darf in ihm ruhen und für ihn alles geben, was ich habe. Das ist eigentlich schön, wenn du vor den König kommen darfst und ihm ein Geschenk geben. Schlecht wärst du, würdest nicht vor den König dürfen. Noch so ein Vers. Alles, was ihr tut, tut von Herzen, als etwas, das ihr für den Herrn tut und nicht für Menschen. Wirklich ein Schlüsselvers. Wenn du gedacht hast, du arbeitest für deinen Chef, fail. Du arbeitest für Gott, noch schlimmer. Wenn du denkst, dass Gott ein schlechter Chef ist, dann kennst du ihn noch nicht gut genug. Er stellt dich nämlich immer an Orte, nicht, dass du was dort nur erledigst, auch, um anderen Menschen Gutes zu tun, sondern dass du dich dort entwickelst. Weil wisst ihr was? Das Einzige, was du hier von der Erde mitnimmst, wenn du stirbst, das ist eigentlich dein Herz und die Herzen, die du gewonnen hast. Alles andere bleibt hier. Deswegen, warum sollte Gott uns in die Ernte reinschicken, in deine Arbeitsstelle und dann musst du irgendwelche so Sachen entwickeln, keine Ahnung, als Ingenieur oder so und nachher geht alles hops. Ja, weil du währenddessen etwas lernst. Weil währenddessen du Herausforderungen in verschiedenen Bereichen hast, wo Gott dich so expanden kann, oder so richtig schön dehnen kann. Es könnte sein, ich nehme jetzt mal ein paar Beispiele aus meinem Leben. Ich bin nebenher noch Automatenaufsteller, so Snackautomaten, Alkohol und Drogen, nee, gibt es nicht bei mir, aber Snacks halt. Man scheint, das ist was ganz Einfaches, aber da gehört ja ziemlich viel dazu. Ja? Da muss ich dann das ganze Steuerzeugs machen und so weiter. Ich habe gedacht, da mache ich mir jetzt einen Faulenzer und stelle ein paar Automaten auf. Nee. Also da stretcht mich Gott. Jetzt habe ich plötzlich Zugang zu meiner ganzen türkischen Clique im ganzen Stadtgebiet. Weil das sind die, die die Snackautomaten aufstellen und das Zeugs verticken. Und die fragen mich jetzt, hey Mann, willst du von mir was kaufen und so. Ja, weiß nicht, aber ich habe dir was anzubieten. Oder wenn deine Freunde bei dir zu Hause sind, beim Essen teilen, willst du dann nicht auch exzellent sein und das beste Stück Kuchen deinem Gast geben? Also auch da hast du Werte zu leben. In deiner Familie nichts selbstverständlich zu nehmen, vielleicht beim Abwaschen zu helfen. Im ICF zum Beispiel hier finde ich das mega stark. Die Logistik-Crew, die so heftig früh aufsteht. Und dann gibt es hier sogar noch Leute, das müsst ihr euch überlegen, die denken, ey, die Logistik-Crew, die steht so früh auf. Dann stehe ich auch so früh auf und mache denen Frühstück. Oder? Das war jetzt kurz. Ihr könntet länger klatschen, weil das Frühstück schmeckt dann als Geld dazu. Okay. So, das heißt, alles, was wir machen, egal in was für ein Setting du drin bist, ab sofort, hast keine Ausrede mehr, weißt du, du machst es für Gott. Das heißt, du kannst auch fragen, hey Gott, wie findest du das, was ich hier mache? Und dann sagt er, dich liebe ich. Bei deinem Job können wir noch ein bisschen gucken. Wahrscheinlich kommt sowas. Weil er dich liebt, lässt er dich nicht dort, wo du bist, sondern entwickelt dich. Das ist Liebe. Und genau das musst du dabei wirklich merken. Jetzt pass auf, wenn dein deutsches Hirn jetzt wieder durchknackt und du die ganze Zeit hörst, Marius, jetzt muss ich noch mehr leisten, muss auf noch mehr achten oder so. Vielleicht bist du sogar ein Typ, der macht es sowieso schon. Dann ist die Message jetzt gerade gar nicht für dich gewesen. Vielleicht bist du so ein Enneagramm 1er Typ, die sowieso Perfektion lebe schon, oder? Dann denk, Marius, du hast etwas von Perfektion hier. Ich bin viel besser. Dann meine ich dich gar nicht heute. Ich möchte heute eine Sache ansprechen, wo ich glaube, ist einer der größten Feinde von Exzellenz. Und darüber wird wenig in Kirchen gesprochen, in der Bibel schon. Und gerade jetzt, wenn es um Arbeit geht, taucht es auf. Und es ist so ein Phänomen, wo sich gerade in unserer Wohlstandsgesellschaft so ein bisschen einnistet. Ich sage es mal so, mehr verdiene, weniger arbeite, am besten passives Einkommen für nüt, mache, ne? Richtig Kohle scheffeln und alles für einen selbst. Das ganze Ding nennt sich Faulheit. Herzlich willkommen im Faulheitscrashkurs hier beim ICF Offenburg. Ich lese euch mal die Bibel vor, weil die ist so cool. Freiburg. Oh, sorry, ja. Natürlich Freiburg. Alles eins, aber trotzdem wichtig. Okay. Gehen wir mal zusammen in die Bibel rein, die Sprüche. Da schreibt der weiseste Mann der Welt, so heißt es: Geh zur Ameise, du Fauler. Sieh dir ihre Wege an und werde weise. Obwohl sie keinen Anführer hat, keinen Aufseher und Herrscher, sorgt sie im Sommer für ihr Futter, sammelt sie in der Erntezeit ihre Nahrung. Wie lange, du Fauler, willst du liegen bleiben? Wann willst du aufstehen von deinem Schlaf? 14 Uhr. Noch ein wenig schlafen, noch ein wenig schlummern, noch ein wenig die Hände ineinander legen und liegen bleiben. Da kommt wie ein Räuber die Armut über dich und wie ein bewaffneter Mann der Mangel. So klar, Gott segnet uns, oh Gott segne uns, aber ich habe keinen Bock überhaupt was zu schaffen. Danke für Bürgergeld, praise the Lord, andere versorgen mich, weil gut, vielleicht kannst du wirklich nicht arbeiten, preis den Herrn fürs Sozialsystem. Danke, wirklich Jesus. Aber vielleicht könntest du und hast nur keinen Bock. Shit, dann trifft's dich jetzt. Gott ist ein Gott, der dich in die Ernte stellt, damit du arbeitest. Nicht in das volle, geschüttelte, gerüttelte Maß, damit du nur frönst. Mir geht's so gut, ich bin ja Christ, mir passiert ja nichts. Die Bibel sagt ganz klar, hey, wenn du deinen Arsch nicht hochkriegst, dann kommt der Mangel um die Ecke. Dann kommt der Räuber und beklaut dich. Das, was du säst, das erntest du. Und so diese ganze schöne, fromme Sache gelten auch für deine Arbeit. Habt ihr das gewusst? Ich meine, eine Stelle wäre ja okay, aber jetzt gehen wir mal noch ins Neue Testament. Das ist ja das Altes Testament, Max. Also Neues Testament, 2. Thessaloniker 3, da steht: Denn schon damals, als wir bei euch waren, haben wir euch den Grundsatz eingeschärft, sagt hier der Paulus: Wenn jemand nicht arbeiten will, soll er auch nicht essen. Guten Appetit. Und jetzt müssen wir hören, dass einige von euch ein ungeordnetes Leben führen und sich herumtreiben, statt einer geregelten Arbeit nachzugehen. Wir fordern alle, die sich so verhalten, im Namen des Herrn Jesus Christus mit Nachdruck auf, Ordnung in ihr Leben zu bringen, indem sie eine Arbeit annehmen und sich ihren Lebensunterhalt selbst verdienen. Ulak. Ich bin schon eine Weile im Gemeindealltag unterwegs und da gibt es immer mal wieder so eine Einzelperson, die dann kommt und dann, mir geht es gerade nicht so gut, kann ich mir irgendwie unterstützen? Und wir sind so super nett. Wir helfen denen und wir helfen echt die Leute, die in Not sind, wirklich gerne. Gell? Ist so. Aber manchmal ist diese Hilfe kontraproduktiv zu dem, was Gott ja sagt. Du hilfst nämlich nicht zur Selbsthilfe, sondern du hilfst nur, faul zu sein und zu bleiben. Ich meine, das ist nicht nur monetär, das war jetzt ein Beispiel aus der Geldwelt. Es könnte ja aber auch zu Hause sein. Ich will nicht sagen, dass wir Ruhezeiten brauchen und Auszeiten. Da gibt es ja auch nochmal eine Session drüber, über Sabbat und so weiter. Aber stell dir vor, ich war mal als Wirtschaftsinformatiker an der Hotline gesessen und hatte einen Kollegen neben mir sitzen. Wir waren zu zweit. Und dann gab es Zeiten, da kamen 3 Anrufe am Tag rein. Zu zweit. Also wir hatten echt schönen Spaß. So. War guter Verdienst. Ich glaube irgendwie so 3.500 € im Monat. Für ein paar Telefonate. Kann man sich nicht beschweren. Danke Jesus, dass du mich segnest. Mir wurde langweilig. Ich wurde halb depressiv. Ich habe gedacht, okay, ich kann jetzt dem von Jesus erzählen. Habe ich auch gemacht. Aber irgendwann hast du ja mal das meiste durch. Dann bin ich zu meinem Chef gegangen und habe gesagt, das ist irgendwie nicht so das Gelbe vom Ei. Ich würde gerne mich weiterentwickeln. Und dann habe ich Ärger gekriegt von meinem Arbeitskolleg. Warum ich denn jetzt das sage? Weil der hat es genossen. Und wisst ihr was? Ich habe dann irgendwann den Job gewechselt. Ich weiß nicht, ob er immer noch da sitzt. Aber vielleicht magst du das sogar auch gern, da wo du bist. So die Momente, wo halt nicht so viel los ist. Wo man halt vielleicht das jetzt gerade vor sich her schiebt, was man eigentlich machen müsste. Es geht ja auch noch morgen. Was du morgen kannst besorgen, das verschieb auf übermorgen. Der Spruch geht natürlich anders, aber wenn das eine Haltung in deinem Leben ist, möchte ich die mal anpunktieren und sagen, hey, das ist nicht exzellent. Da verkaufst du dich unter deinem Wert und damit verkaufst du Gott unter seinem Wert, weil du sein Stellvertreter hier auf der Erde bist, wenn du Christ bist. Also die Frage ist, wo bist du faul? Ich meine nicht, wo ruhst du aus und wo regenerierst du und wo gönnst dir mal was? Da ist Gott ganz liebevoll und großzügig, wahrscheinlich noch großzügiger, wie wir es manchmal mit uns selber sind. Ja, aber ich meine diese Haltung innerlich, wo du sagst, hey, jetzt lasse ich mir mal auf Kosten von anderen, von meinem Unternehmen, von meiner Familie, es mir selber gut gehen, obwohl ich eigentlich weiß, Gott ruft mich da eigentlich rein. Vielleicht lebst du nur für den Urlaub und lebst deinen Urlaub auf der Arbeit aber auch aus. Ja. Ich kenne das so ein bisschen aus dem Studentenleben. Weißt du, ich spreche mal zu den Studenten, die Zeit ist genauso kostbar wie nachher, wenn du arbeitest. Und die Frage ist, was machst du aus dieser Zeit? Nutze sie, dass Gott wirklich das hervorbringen kann, was in der Zeit bei dir Pflanze wird, wirst du es nachher ernten können. Wenn du da nur auf Partys rumhängst, weil es chillig ist und dich auf die Semesterferien freust und die quasi beginnen, wenn das Studium beginnt. Du hast ja nur eine Vorlesung manchmal am Tag. Wenn ich meine Frau anschaue, was die der Tage über alles reißt, frage ich mich, was du alles machen könntest. Nicht nur machen, sondern wie viele Leute du beeinflussen könntest positiv, anstatt sich voll zu kippen, im schlimmsten Fall, und morgens auszupennen bis um 2 mittags. Kennt ihr den Witz, ne? Kommt ein Student um 10 Uhr in der Lade und sagt, Alter, warum macht der schon zu? Ist halt 10 Uhr abends. Ja. Da möchte ich euch wirklich mal einen Anreiz geben und sage, hey, nutzt die Zeit aus. Jede Minute kann Gott zu dir sprechen. Kann er dir sagen, was gerade wichtig ist in seinem Erntefeld. Und wenn es dran ist, dass du sagst, hey, ich darf jetzt meine Füße hochlegen und in der Gegenwart Gottes soaken, dann ist das auch cool. Versteht ihr? Weil es ja nicht um die Leistung geht, sondern um das, was Gott möchte. Hast du gewusst, dass Beziehungen stark wären, nur durch Invest? Das passiert nicht einfach so. Ja. Komisch, warum hat es Gott so angelegt, dass wir ihn immer besser kennenlernen sollen? Das ist irgendwie auch manchmal Arbeit. Jetzt noch beten, jetzt noch in der Bibel nachlesen, wie Jesus ist. Ja, manchmal ist das echt hart. Aber es lohnt sich, wenn mein Herz voller Liebe ist für die Person dann sowieso. Vermögen übrigens baut sich auf über Zeit. Wenn du jemanden, also wenn ich jetzt dir eine Million geben würde und du wärst kein Millionär, wäre die Million ziemlich schnell wieder weg. Würde ich einem Millionär eine Million wegnehmen, wäre die ziemlich schnell wieder da. Weil er denkt anders, der handelt anders. Und warum macht er das? Weil er über die Zeit gelernt hat, mit Vermögen umzugehen. Also, das ist der Clou. Reife reift heran. Okay? Also kauf die Zeit aus, die du hier hast, die du auf der Ernte bist, die du vielleicht in der Scheune bist, die du bei deinem Papa auf dem Schoß sitzt. Lass sie nicht einfach vorbeigehen. Sonst verpasst du, glaube ich, das Wesentliche für dein Leben. Gott hat dich ja was hingestellt, damit du dort bist, damit du nicht nur ein Licht sein kannst, sondern damit du auch dich entfalten kannst, dass er was richtig Cooles in deinem Leben bewirken will. Und du nachher zurückschauen kannst, kurz vorm Tod vielleicht, und sagen, krass ey, es war exzellent, ohne dass ich dran kaputt gegangen bin. Weil mein Gott hat mich in meine Schwachheit durchgetragen. Ich habe eigentlich alles von ihm bekommen, um das zu machen, was er möchte. Sonst besteht die Gefahr, wenn es nicht so machst, dass du mit 60 innerlich immer noch ein kleines Baby bist und genauso dich ernährst, genauso angewiesen bist, dass andere dich ernähren und so weiter und so fort, oder? Also Reife reift. Okay, was ist jetzt der Gegensatz zu Faulheit? Wer denkt sich's? Fleiß. Jetzt kommt wieder unser deutsches Denken. Ja, nur fleißig sein und schaffe, dann werden wir das schon packen. Ja, wichtig hier, es geht hier um die richtige Einstellung, nicht um deine Identität. Falls du es immer noch nicht gekappt hast hier, es geht nicht, wenn du ein fleißiger Mensch bist, bist du ein besserer Mensch, wie wenn du ein fauler Mensch bist. Jesus liebt dich, unabhängig von deiner Leistung. Punkt. Aber darauf aufgebaut, kann er eben nur Dinge aus dir herausholen, wozu du ja sagst. Und das heißt, hat auch was mit Fleiß zu tun. Zum Beispiel, wer ist dankbar für das gute Straßennetz in Deutschland? Heute Morgen fast mit 200 hierher gefahren, ohne Angst, dass hier irgendwo ein Schild steht oder ein Blitzer, weil es gibt einfach keine, praise the Lord. Kein Schlagloch, ja, ist auch wichtig. In anderen Ländern fahrst du 50 auf der Autobahn, weil du denkst, bestimmt kommt das nächste Loch und dann bin ich weg. Ja, wer hat es gemacht? Das waren Leute, vielleicht wie du und ich, die Gott in den Straßenbau geschickt hat. Die dort einen Ruf hatten, zu sagen, hey, ich tue meiner Gesellschaft was Gutes. Ich gebe denen, nicht nur da weg im Lohn, sondern ich gebe denen was zurück, mich coole Straßen, wo man gut fahren kann. Fleiß lässt eingegangene Freundschaften wieder aufblicken. Warum? Es kann Fleiß bedeuten, seinen Terminkalender anzugucken und zu schauen, hey, was verschiebe ich jetzt, damit ich mich mit der Person triff? Was mag die denn gern? Ich habe gar keine Ahnung, was die gerne mag. Dann könnte man vielleicht fleißig sein und gucken, wen könnte man fragen. Mal genauer hinzuschauen, währenddem die Person das macht. Vor kurzem, gerade gestern passiert, meiner Frau erzählt, ja, ich habe deine Mutter aus dem Dorf gesehen beim Einkaufen und so. Dann hat die da so ein Gewürz gesucht und so. Und ich habe gedacht, jo, das ist das teure Gewürz sein muss oder das günstige. Und dann hat meine Frau immer so einen cooler Geschenkblick. Mega cool, das schreibe ich mir gleich auf. Dann kaufen wir ihr das nächste Mal, wenn es irgendwie einen Anlass gibt, das Gewürz für die. Weil sie hat es nirgendwo gefunden. Wenn sie das so mag. Und ich denke, was für ein cooler Blick. Fleißig zu sein, um Beziehungen wieder aufzubauen, ist mega, mega der Key. Noch was ganz anderes. Innovative Ideen. Wer hat innovative Ideen? Darf ich mal fragen? Es gibt immer so Leute, die haben einfach immer Ideen. Kennt ihr das? Ja, jawohl. Wenn ihr so jemand seid, ihr seid wahrscheinlich die, die ständig Geschäftsideen habt und irgendwas so gründen werdet oder sollt. Ja? Das darf man. Letztes Problem. Du hast 1000 Ideen. Keiner, der so umsetzt, weil meistens sind die nicht so stark in der Umsetzung. Darum brauchst du halt fleißige Leute, die diese bescheuerte Idee runterbrechen und wirklich so drüber nachdenken und sinne und die Excel-Listen führen und so weiter und so fort, oder? Und dann bricht es durch, was Gott möchte. Ich bin auch noch so ein bisschen Missionar. Da hat man so einen Verein, wie hier im ICF auch. Und dann gibt es immer am Jahresende die Steuerbescheinigung, also die Spendenbescheinigung. Ja? Wer liebt die Spendenbescheinigung, bringt ja Geld. Aber wisst ihr, dass da jemand da gesessen ist, jedes dumme Dokument doppelt und dreifach prüfen muss? Weil wenn es nicht stimmt, muss man die Steuern gerade vom Verein wieder ans Finanzamt zahlen. Und ich bin so ein Typ, ich denke so, oh Jesus, lass den Kelch an mir vorüberziehen. Und dieses Jahr kam einfach eine Person in ICF Offenburg auf mich zu und sagt, Marius, kann ich dich noch irgendwo entlasten und unterstützen? Und ich so, ja, Spendenbescheinigung. Cool, das mache ich so gern. So Kleinscheiß und so Zeugs. Und ich so, Alter, was für ein Fleiß. So, und vielleicht denkst du, hey, ich bin auch so eine Person. Dann kannst du wirklich für andere Menschen, für solche Träumer, die so Ideen haben, wirklich so Durchbrüche schaffen. Das ist der Wahnsinn, was es für eine Freude auslösen kann. Gell? Ja, zum Beispiel ihr Eltern noch. Das bedeutet auch sehr viel Fleiß, Kinder ein behütetes und gutes Umfeld zu schaffen, dass sie sich entwickeln können. Da gehört nicht nur das Wäschewaschen dazu, das Kochen, das Rumgurken und so weiter. Nee, eigentlich ist die Frage, wie lebe ich Kirche zu Hause? Wie bringe ich sie selber ins Wort Gottes? Wie erkläre ich ihnen, wie jetzt zum Beispiel Manoah kam heute Morgen, du Papa, ist schon komisch, aber wo kommt eigentlich Gott her? Ich sage, ja, der war schon immer da. Das ist komisch. Also alles nicht gemacht, aber Gott war schon immer da. Das verstehe ich nicht. Dann sage ich, ja, das verstehe ich auch nicht. Manche Sachen muss man nicht verstehen, die muss man einfach kennenlernen. Okay. Und dann hätte ich jetzt das Stopp sagen können. Und dann habe ich ihr noch ein bisschen erklärt, was es ja mit mir macht. Ja, wenn Gott schon immer da ist, dann kann ich ihm auch vertrauen, weil er weiß bestimmt mehr wie die Sache, die noch nicht so lange da sind wie er. Und so passiert es dann. Aber ich musste meinen Alltag unterbrechen, ein bisschen später hierher fahren, schneller fahren. Und jetzt aber für dich als Student, was wäre, wenn Gott dich dahin gesetzt hat, damit du nachher ein Experte in dem Gebiet wirst? Anstatt deine Zeit jetzt zu verdümpeln und die Hälfte nicht zu blicken, weil du es einfach nicht gelernt hast in der Grundlage. Was wäre, wenn Gott eine Berufung auf dein Leben gesetzt hat? Dass du vielleicht die Energiewirtschaft komplett auf den Kopf stellst, weil du ein Chemie-Spezialist sein sollst, der da eine gewisse Abhandlung, Formel entwickelt, wo einfach eine Nullrechnung für CO2 und Methangas und sonst irgendwas darstellt. Irgendjemand muss es ja dafür geben, für die Probleme, die es hier gibt. Und wer hat die Lösungen für die Probleme? Gott. Dann braucht also Leute wie dich und mich in der Ernte, die er da hinschicken kann und einfach sagen kann, hey, do your job in my will. Mach das, was ich möchte, das Gute für die Menschheit mit der Exzellenz, die ich dir gebe. Zum Abschluss. War ja schon so ein bisschen, jetzt so ein bisschen so eine Predigt. aber damit du kapierst, warum ich dir das sage, ist das. Arbeit ist nicht dein Gott, aber ein Auftrag von Gott. Yes. Wir schreien immer nach Aufträgen. Oh Gott, was ist dein Auftrag? Ja, schaffe. Bist geschaffen, um zu schaffen. Es braucht Arbeit viel mehr für dich wie von dir. Also Gott braucht deine Arbeit, dass du sie halt machst, damit halt jemand die Arbeit macht. Sondern eigentlich die Arbeit für dich, damit du dich entwickelst und dich entspannst. Wir waren ja vor kurzem in den USA bei der Awaken Church als Pastor und haben da mal reingeguckt. Und dann hat einer irgendeine coole Frage gestellt: Hey, warum habt ihr eigentlich in der Kids Ministry für jedes Alter, also von 1 gibt es eine Gruppe, von 2 gibt es eine Gruppe, von 3 gibt es eine Gruppe? Und ich denke so: What the heck? Ihr braucht ja tausende Mitarbeiter. Warum gibt es das bei euch? Und nicht so von 1 bis 4 und von, ne? Sag ich so: Ja, es gab zu wenig Plätze, um Leute zu entwickeln. Also einfach das Mindset zu haben, Arbeit bedeutet nicht, ich muss meinen Dienst ableisten, sondern Arbeit ist die Chance, Dienst ist auch die Chance, dass Gott mich in was hineinführen kann, mich expanden kann, mich dehnen kann für das, wo er mich nachher gebrauchen kann und einsetzt. Und jetzt, während ihm die Musik ein bisschen spielt, ich bin jetzt im Arbeitsmodus, jetzt kommt ihr zum Spiel. Jetzt nehmt ihr euch kurz Zeit, nehmt euer Handy raus oder Blog und schreibt euch mal auf, was hat Gott heute bei dir gehighlightet? Sowas wie: Oha, ich stehe mitten in der Ernte, ohne es zu merken, zum Beispiel. Oder irgendwas zum Thema Exzellenz versus Performance. Identität, Performance meine ich, oder Exzellenz. Oder hat er dir was getriggert beim Thema Faulheit? Oder beim Thema Fleiß. Schreibt jetzt auf, warum. Das ist so wie ein Beginn von einer Reise. Ich erinnere dich nochmal an diese eine Bibelstelle, wo Paulus mit Nachdruck im Namen Jesus Christus auffordert, Ordnung in euer Leben zu bringen, indem ihr eine Arbeit annimmt. Nimm also die Arbeit an, die Gott heute hier highlightet hat. Wo er sagt, das würde ich eigentlich gerne bei dir jetzt entwickeln. Das muss doch nicht da sein. Ich liebe dich auch so, aber ich möchte gerne den Bereich bei dir entwickeln, dass du da die nächsten Steps gehen kannst. Nehmen wir uns 2 Minuten, einfach kurz dafür Zeit. Jesus, ich danke dir, dass du immer wieder zu uns sprichst und dass du auch vor so unangenehme Themen nicht Halt machst. Deinem Wort, dass du uns manchmal aus Liebe auch korrigierst, einen Anreiz gibst, dir ähnlicher zu sein, wirklich exzellent zu leben, damit andere Menschen in dieser Liebe, die wir da drin haben, sehen, dass du unser Gott bist und dass du existierst, dass du wahr bist, dass du ehrlich bist. Danke, dass du dich nicht wegduckst, ja, sondern erst recht aufstehst. Also bete ich jetzt einfach, Herr, für jede Person, die hier sitzt oder steht, auch für mich, Jesus. Herr, dass wir mit vollem Herzen Ja sagen können zu dem, was du uns immer wieder highlightest in den Momenten. Herr, gib uns die Kraft, wirklich uns dafür zu entscheiden, dass wir dir ähnlicher werden möchten. Dass wir effektiv sind für dich im Erntefeld. Herr, dass unsere Arbeit nicht nur ein Last ist oder ein Mittel zum Zweck, sondern dass du uns genau dort, wo wir stehen, was du ja sowieso schon machst, uns entwickelst, unsere Herzen entwickelst, an uns dran bist, Jesus. Ich danke dir dafür.